Wenn ich unterwegs bin in C1-Gemeinden, werde ich immer gefragt, so, hey Felix, was ist so in diesem Jahr so dein Herzschlag? Was ist so das, wo du sagst, hey, das möchtest du uns mit auf den Weg geben? Und ich denke da relativ viel drüber nach, weil ich viel unterwegs sein darf und habe in diesem Jahr gesagt, hey, ich möchte mit euch über eine Hausaufgabe sprechen, die ich während meines Studiums bekommen habe. Ich habe vor jetzt, 16, 17 Jahren Theologie studiert und in unserem ersten Jahr haben wir eine Hausaufgabe bekommen. Und in dieser Hausaufgabe kam unser Dozent nach vorne und hat gesagt, hey, bis morgen habt ihr die Aufgabe, darüber nachzudenken, was ist die perfekte Gemeinde? Wenn du dir alles aussuchen würdest, mal dir mal deine perfekte Gemeinde vor Augen. Weil er gesagt hat, hey, irgendwann werdet ihr in Gemeinde gehen und dann müsst ihr ja gucken, passt das oder passt das nicht? Oder was fehlt da vielleicht noch? Und ich habe diese Hausaufgabe sehr, sehr wortwörtlich genommen. Vor meinem Theologiestudium war ich Erzieher. Das heißt, mit dem Malen dachte ich so, jetzt, das ist meine Zeit. Ich habe mir so ein großes DIN A3 Papierblatt genommen, so ein richtig dickes, und habe losgemalt. So ein richtig schönes Gebäude, ein riesengroßes Gebäude, ehrlich gesagt. So ein Gebäude, da gab es ein Riesenfoyer. In diesem Foyer war ein Baum. Weil ich dachte, warum nicht? So, ein Riesencafé, eine Turnhalle. Jede Altersgruppe hatte ihren eigenen Raum. Keiner musste was teilen. Keiner musste was wegräumen für die Jungscha am Mittwoch oder so. Sondern jeder hat seinen eigenen Raum. Und das Highlight war ein Pool. Weil wir taufen, natürlich. Und für die Jugendgruppe. So 50-50. Einmal für die Taufen und einmal für die Jugendgruppe. Und mit diesem DIN A3-Zettel, ich war so richtig stolz, meine ganzen Wachsmaler und Buntstifte so benutzen zu dürfen, bin ich nächsten Tag in den Unterricht gekommen, in die Vorlesung gekommen. Und ich habe gemerkt, so kein anderer hat hier irgendwas gemalt. Und dann kam ich irgendwann ran. Ne? Wir waren ein relativ kleiner Jahrgang, sodass jeder seine Hausaufgaben zeigen musste oder darüber reden musste. Und die haben alle so Bibelverse zitiert. Und ich dachte mir so, ah, okay, so hätte man das auch verstehen können. Und dann komme ich so nach vorne und sage, so, guck mal hier, da ist die Turnhalle und hier ist der Swimmingpool und hier ist der Baum im Foyer, der mega wichtig ist und Riesenparkplätze. Ihr hättet den Gottesdienstraum sehen müssen, wie so ein Theater. Locker 10.000 Leute hätten da so reingepasst. Mindestens. Und dann hat mein Dozent Folgendes gesagt. So, er hat gesagt, Felix, das ist erstmal gut gemalt. So, wir erkennen alles, was du hier gemalt hast. So, aber es ist so ein klassisches so am Ziel vorbei Ding gewesen bei dir. Und ich dachte mir so, es geht gar nicht um das Äußerliche. Es geht gar nicht um den Swimmingpool, wenn es um die perfekte Gemeinde geht. Es geht gar nicht um den Baum im Foyer, um was geht's denn dann? Und ich habe von diesem Moment an, auch wenn wir das nicht mehr als Hausaufgabe hatten, während meines gesamten Studiums darüber nachgedacht, aber was ist es denn dann? Weil Fakt ist, egal wo ich unterwegs bin, auch dort erlebe ich immer wieder Menschen, die Kirche, Gemeinde irgendwie mit äußerlichen Sachen irgendwie verbinden. Ja? Irgendwie, das muss irgendwie renoviert werden. Manchmal werde ich in Gemeinden eingeladen und bekomme vorher eine E-Mail, wo mir gesagt wird, hey, es tut mir leid, wie es bei uns aussieht. Wir sind da dran am Arbeiten, wir renovieren gerade. So, als wenn Kirche irgendwie wirklich das, die Stühle wären. Ich weiß auch ganz genau, ich war bei euch in der Mitgliederversammlung, wo darüber gesprochen wurde, welche Stühle gekauft werden. Das ist ein wichtiges Thema, weil auf irgendwas müssen wir ja sitzen. Ne? Es sollte halt nicht das Hauptthema bleiben. Auf dieser Reise zu der Frage, was ist denn Gemeinde? Was macht Gemeinde denn aus? Lass uns das Wort perfekt weglassen, weil perfekt sind wir alle nicht. Aber eine Gemeinde, die so richtig, richtig nah am Herzschlag Gottes ist. Was macht die aus? Was hält die lebendig? Und wie bleibt sie richtig, richtig aktiv? Auf dieser Suche nach dieser Frage bin ich bei einer der ersten christlichen Gemeinschaften hängen geblieben, die es in der Bibel gibt, die beschrieben wird. Eine Runde von Menschen, die aus einer Zeit kommt, die wirklich so eine Mischung zwischen Chaos, Abenteuer, Wunder und Überforderung ist. Na, aus dieser Zeit kommen die irgendwie. und wurden irgendwie trotzdem von Gott zusammengebastelt. Apostelgeschichte 4, 42 bis 47 möchte ich uns einmal vorlesen heute Morgen. Da wird eine Gemeinschaft beschrieben, die wir sozusagen als erste Kirche beschreiben. Wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut und überlegt, so, was ist die erste christliche Gemeinschaftsform, wie sahen die damals aus? So, wir gucken mal, wie viele Pools die haben, okay? Und wie viele Bäume in Foyers und wie viele Turnhallen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Immer noch kein Pool. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Nicht eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte die Versammlung oder das Treffen in den Häusern oder die Lobpreiszeit, sondern die Umgebung, in der diese Gemeinschaft stattfand. Die Nebenstraßen, die Hauptstraßen, die Marktplätze, den Friseur, der Supermarkt, die Richterhallen, ganz Jerusalem. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, ob sie wollten oder nicht. Erste Kirche hatte eine Ausstrahlung. Die hat was mit ihrer Umgebung gemacht. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gern bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Merkst du? Keine Turnhalle, immer noch kein Pool. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das, was ich hier lese, aber das ist sehr, sehr weit entfernt von meiner Hausaufgabe. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Das ist sehr weit entfernt von dem, wo ich sage, ah, so muss das aussehen. So muss das Gebäude sein, so muss es sauber sein, so groß muss es sein. Aber es wird etwas beschrieben, wo ich jedes Mal, und das ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich es lese, habe ich diese tiefe Sehnsucht, da gewesen zu sein. Jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich so, boah, davon will ich gerne Teil sein. Jedes Mal, wenn ich das lese, merke ich aber auch so als ein Mensch, der relativ deutsch und strukturell geprägt ist, boah, ich glaube, das hätte mich auch richtig überfordert. So jeden Tag neue Christenmenschen, die müssen ja jeden zweiten Tag einen neuen Alpha-Kurs machen. Und wer macht da die Salate? Versteht ihr, was ich meine? Das sind richtig große Probleme. So, ja, in welchen Räumen treffen die sich denn und wer bringt dann was mit? Und welches Haus wird denn jetzt verkauft, deins oder meins, um den anderen zu helfen? Da waren richtig große Fragen. Und dann treffen die sich da im Tempel, andauernd hüpft da so ein Huhn um die Ecke und so ist es richtig laut, es ist richtig, richtig trubelig. Also das ist keine Ordnung, kein strukturelles Ding gewesen, kein sauber strukturiertes Ding, wo man sagt, so hey, das sind so unsere nächsten 5-Jahrespläne. Ja, die hatten für morgen einen Plan, manchmal. Und trotzdem, obwohl ich Ordnung und Struktur und Pläne mag, merke ich so, boah, nee, also das ist was für mich. Danach sehne ich mich richtig. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, bekommt man ja immer wieder so mit, wonach sich Gemeinden heutzutage sehnen. Manchmal in Gebetszeiten vorm Gottesdienst oder durch Gespräche, die man vorher hat. Mit den Leitenden oder mit Mitarbeitern, ganz unterschiedliche Personen. Und dann denke ich so, ah ja, ich glaube, die Sehnsucht der heutigen Gemeinde ist eher so ein richtig, ich sage euch, ein richtig komplett ausgefüllter Putzplan. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir hätten den Putzplan fertig bis Dezember. Boah, wäre das schön, oder? Der ist fertig sogar. Ihr wohnt im Himmel. Halleluja. Also ihr seid die perfekte Gemeinde. Ja. Oder so eine Gemeinde, die macht sich darüber Gedanken, so, so Musikteam. Kann das nicht mal voll besetzt sein? Oder so, mal weniger Streit. Ich lebe gerade richtig viele Gemeinden, die streiten sich. Aber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Die machen eher so Streit auf Distanz. Dabei ist Streit gar nicht dafür gemacht, auf Distanz zu passieren. Aber wir machen es trotzdem. Oder wenn ich von Gemeinden weggucke in den EC West, denke ich so, unsere Sehnsucht ist anscheinend so ein schwarzer Etat. Boah, wäre das schön. Ja, wenn ich überlege, worüber wir sprechen richtig viel über Finanzen. Ist wichtig, ja, aber sollte nicht das Erste sein. Die erste Gemeinde war nicht perfekt, kein bisschen perfekt. Die hatten ziemlich viele Probleme. Im Grunde sind ganz viele Bücher danach, nach Apostelgeschichte, dafür geschrieben, um zu klären, dass man sich weniger streitet oder dass man irgendwie ein paar Themen zusammenbekommt. Oh, die waren wirklich unterschiedlich. Und trotzdem waren sie eine Art von Gemeinschaft, wo ich dachte, wow, das ist etwas, was ich nicht nur attraktiv finde, sondern wirklich, wo ich eine Sehnsucht nach habe. Ich habe uns mal so ein paar Dinge unterstrichen, was sie ausgemacht hat. Regelmäßiges Unterweisen haben wir auch, oder? So Gottesdienste kann man ja danach sehen. Enge Gemeinschaft, Abendmahl, zusammen beten, Ehrfurcht vor Gott, Zeichen und Wunder, wie eine Familie, gemeinsam verkaufen, um zu helfen, einmütig zusammen in den Häusern. Übrigens dieses einmütig zusammen, ich habe mir das mal im Griechischen genau angeschaut, das heißt gar nicht, dass sie sich in allem gleich waren, sondern dass sie einen gleichen Herzschlag hatten, wenn es um das Ziel geht. Ganz interessant. Das waren nicht so Soldaten, die alle gleich aussahen, alle gleich gebetet haben, so alle so wie Paulus oder so. Nee, richtig unterschiedlich. Aber trotzdem einmütig zusammen. Also sie wussten, warum machen wir das hier? Warum kommen wir hier zusammen? Mit aufrichtigem Herzen, das heißt ehrlich. Das Herz war offen. Leute konnten in ihr Herz reinschauen. Zu gemeinsamen Mahlzeiten, das gefällt mir besonders. Sie lobten, waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Das waren Zeiten, hä? Schön. Die Gemeinde wuchs jeden Tag. Irgendwie war das mit dem Zuwachs und mit der Gottesfurcht irgendwie was und der Anerkennung irgendwas, was automatisch passiert ist, weil das andere irgendwie vorher da war. Ich möchte heute Morgen den Fokus auf drei Dinge setzen, die die Gemeinde von damals lebendig gemacht hat und gehalten hat, glaube ich auch. Drei Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Drei Dinge, die du vielleicht auch weißt. Oder drei Dinge, die du vielleicht auch mal wusstest. Und die wir als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft zwischendurch vielleicht so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Oder anderen Gemeinden überlassen haben. Und deswegen fangen wir gerne mit dem ersten Punkt an. Das Erste, was die Gemeinde ausgemacht hat, war, dass sie geisterfüllt war. Alles das, was wir dort lesen, alles das, was ich attraktiv finde, alles das, was mich anzieht, alles das, was ich auch ein bisschen chaotisch finde, aber sehr lebendig und anscheinend sehr nah am Evangelium, konnte nur stattfinden, weil vorher Pfingsten war. Und Pfingsten war damals kein Feiertag so, sondern halt die Ausgießung des Heiligen Geistes. Weil wenn ich auf mein Leben draufschaue, ich merke so, ohne den Heiligen Geist kann ich mal so relativ wenig. Aber irgendwie haben wir in der Frömmigkeit, mindestens aus der ich komme, irgendwann so den Heiligen Geist, so wir haben den so outgesourced. Das heißt, wir haben den so in andere Gemeinden übergeben und haben gesagt, so ja, die Charismatiker, okay, wenn du den Heiligen Geist haben möchtest, kannst du zu denen gehen, die haben auch Fahnen und so und irgendwie beten in Sprachen, da kannst du hingehen, gibt's Heiligen Geist. Richtig schräg. Wenn wir als Kirche lebendig sein wollen, naja, dann brauchen wir den Treibstoff, der uns lebendig hält. In welcher Form auch immer wir das machen, du brauchst da keine Fahnen für. Aber den Heiligen Geist auf jeden Fall. Da, wo ich herkomme, ich komme aus so einem Dorf, so ähnlich so groß wie hier, und da wurde immer gesagt, wenn du was über den Heiligen Geist lernen möchtest, musst du nach Lüdenscheid fahren. Das war so von uns aus gesehen so eine halbe Stunde entfernt. Und da gab es eine charismatische Gemeinschaft. Und da wusste man immer, okay, die sprechen immer über den Heiligen Geist. Das heißt, da kann ich ein bisschen was lernen. Gibt es hier sowas auch in der Nähe? So eine Gemeinde, wo man sagt, ah, das sind so die Charismatiker oder so? Gibt es nicht? Gibt es gar nicht? Aber wo geht ihr denn da weiter weg? Oh, na toll. Müsst ihr echt lange fahren für den Heiligen Geist. Richtig nervig. Wenn wir uns die Bibel anschauen, und du musst von Apostelgeschichte gar nicht so viel blättern. Blätter durch Römer, kommst du in Korinther an und merkst im Korintherbrief so, ah ja, wenn ich im Korintherbrief den Heiligen Geist ausklammern würde, wäre der relativ kurz. Ganz viel wird darüber beschrieben, wer er ist, wie er ist, was er handelt und vor allem, warum er in Gemeinschaft so wichtig ist. Ich glaube, was wir von der ersten Kirche lernen dürfen, vielleicht wieder neu, ist, und ich benutze ein Fußballbeispiel, weil wir gerade WM-Zeit haben, deswegen wissen wir alle, wie Fußball funktioniert, dass wir dem Heiligen Geist öfters den Ball zuspielen sollen. Warum? Weil er dann Bewegung reinbringt. Weil er uns dann in die Verteidigung oder in den Sturm zieht, wo auch immer er hin möchte. Aber irgendwie komme ich aus einer Prägung, die davor Angst hat. Oder Sorgen hat vor Schwärmereien oder sonst irgendwelchen Dingen. Aber Fakt ist, wenn wir als Kirche lebendig bleiben wollen und sein wollen, brauchen wir den. Deswegen lass uns doch einfach dem Heiligen Geist öfters den Ball zuspielen. In unserem eigenen Leben, lass uns dem Heiligen Geist sagen, hey, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Gaben, ich brauche deine Früchte, die sowieso. Überleg mal, wir hätten seine Früchte nicht. Geduld, Treue, Selbstbeherrschung. Überleg mal, das müsstest du alles selbst produzieren. Ja, also wäre nicht sehr intelligent. Deswegen lass uns öfters ihn den Ball zu spielen. Und nicht die Angst haben, dass man denkt, oh, was macht er jetzt damit? Macht er jetzt einen Trick damit? So ein Salto oder ein Fallrückzieher oder irgendwas Verrücktes so. Nee, je mehr ich über den Heiligen Geist lerne, spielt er mir ehrlich gesagt den Ball einfach nur wieder zurück. So, dass ich ihn annehmen kann. Halt in die Richtung, wo er sagt so, ja, lass uns mal dahin laufen. Und er beschenkt Gemeinschaft durch seine Gaben. Also, das Erste, was Gemeinde ausgemacht hat, war eine Geisterfülltheit. Lass uns dem Heiligen Geist den Ball zuspielen. Und den Charismatikern nicht den Heiligen Geist einfach so überlassen. So als Hobby. Das wäre richtig doof. Lass uns eher von ihnen und mit ihnen lernen, wie man mit dem Heiligen Geist arbeiten kann. Der zweite Punkt wird uns wahrscheinlich in unserer Prägung richtig gut gefallen. Der zweite Punkt ist Gottesfürchtigkeit. Ein Wort, was ich nicht oft höre. Na, jede Gemeinde, die irgendwie was auf sich hält, entwickelt ja so eine Vision und Werte und dann Ziele. Ne, man startet mit der Vision und dann geht man so weiter. Und dann wird das irgendwie draußen auf die Wand drauf gemalt und in den Flyer reingepackt und so. Ich habe echt lange keine Gemeinde mehr gesehen, die gesagt hat, wir wollen die gottesfürchtigste Gemeinde in Hessen sein. Manche Leute halten das nicht für attraktiv. Aber eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Gottes Furcht ist keine Angst. Angst bringt uns dazu, uns regelmäßig vor Gott zu verstecken. Weil wir Angst haben, vielleicht vor Strafe oder vor Prügel oder vor komischen Verhaltensmustern von ihm. Gottes Furcht bringt uns dazu, uns regelmäßig zu ihm verbeugen. Alles von ihm zu erwarten. Und Schritt für Schritt zu verstehen, wer er ist. Schritt für Schritt mehr zu lernen, wer er ist. Gottes Furcht erkennt, wer Gott ist. Und Gottes Furcht lässt mich auch erkennen, wer ich bin. Gottes Furcht bringt mich regelmäßig zu der Erkenntnis, dass es einen Gott gibt. Gott sei Dank. Und Gott sei Dank bin ich es nicht. Egal, wie ich manchmal mein Leben gestalten möchte. Es gibt einen Gott. Ich bin's halt nicht. Gottesfürchtigkeit rechnet wirklich mit dem Eingreifen von Gott in jedem Moment. Oft erlebe ich aber Sitzungen, Tagungen, irgendwelche Treffen, die starten sehr fromm mit der Losung vielleicht und die enden sehr fromm, weil irgendjemand gebeten wird zu beten, so hoffentlich kurz, weil es ist echt warm, so und dazwischen passiert was ganz Komisches. Wirklich komisch. Weil obwohl wir Gott am Anfang eingeladen haben und ihm am Ende ausladen oder auf jeden Fall Danke sagen für das, was er gemacht hat, rechnen wir dazwischen nicht besonders viel mit ihm. Weil wir irgendwie so über unsere Probleme sprechen, als wenn es einen Gott nicht geben würde. Da wird mich der Etat auf einmal so richtig wichtig. Zu wichtig vielleicht. Oder der Streit bekommt so was Menschliches. Oder diese Sorgen und Probleme werden viel größer als Gott. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich zum Beispiel in meinen Sitzungen sitze, dass wir zwischendurch Gott komplett ausklammern. Klar, am Anfang Losung und am Ende Gebet, aber irgendwie dazwischen passiert was ganz Komisches. Fast so wie so ein christlicher Atheismus. Na, wir müssen das schon selbst regeln. Gott hat uns ja unser Gehirn geschenkt. Ja, hat er, Gott sei Dank. Aber das Gehirn ist auch gut dafür da, ihn immer mal wieder zu fragen. Hey Gott, was ist dein Blick gerade darauf? Wenn es wirklich stimmt, dass du uns wirklich versorgst, warum habe ich so viele Bauchschmerzen wegen deiner Versorgung? Ich glaube, Gottesfürchtigkeit lässt uns mehr und mehr verstehen, wer er ist, wie er ist und was er tut. Der dritte Punkt. Da habe ich ein bisschen gemogelt mit dem G. Aber ich mag es so, wenn alles mit G anfängt. Der dritte Punkt ist ganz nah. Und das klingt für uns vielleicht so ein bisschen banal, vielleicht auch ein bisschen zu natürlich, weil wir sind der Gemeinschaftsbewegung, richtig? Wir haben das ja schon, Gemeinschaft ist ja schon im Namen drin. Ne? Gemeindebund, ne, kommt von Gemeinschaftsbund, so, ne? wir sind ja auch eigentlich ganz nah beieinander. Wir haben es ja im Namen drin, das ist ja quasi unsere Profession. Und trotzdem erlebe ich, dass Gemeinde immer mehr auseinandergeht. Die erste Gemeinschaft, die war nicht perfekt, boah, waren die nicht perfekt. Aber die hatten sich sehr, sehr nah beieinander. Nicht nur im Tempel, wo sie ihre Versammlungen am Anfang hatten, sondern auch in ihren Häusern. Die haben sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich laut für die Kultur, wahrscheinlich, gestritten. Und irgendwann dann mit Briefen. Das ist ein bisschen leiser. Aber die wurden auch mal vorgelesen und wahrscheinlich nicht unemotional. Die erste Gemeinde war sich selbst sehr nah. Was erlebe ich bei uns? Ich erlebe bei uns, dass wir spätestens seit Covid uns irgendwie die Erlaubnis gegeben haben, ein bisschen mehr auf Distanz zu gehen. Natürlich nicht mehr körperlich. So, ne? Wir haben, okay, hier vielleicht schon. So wie man so Reihen früher gehabt und so. Aber ich meine eher das Innerliche. Ich meine das, was in unseren Herzen passiert ist. Worin erlebe ich das? Was sind meine Begründungen dafür? Meine Begründungen sind dafür, dass wenn du auf Social Media unterwegs bist, also im Internet, es gibt ja verschiedene Social-Media-Plattformen, wo man sich drauf unterhalten kann. Boah, da wird richtig gestritten. Ah, da wird sich so richtig gegenseitig der Glaube abgesprochen. So richtig mutig und arrogant. Eieiei. Ich denke mir so, was ist denn da passiert? Wir haben unseren Streit auf Social-Media ausgelagert. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten dieser Personen, die Schimpfwörter oder Verurteilungen benutzen würden, das in so einem 1-zu-1-Gespräch, wenn ich dir in die Augen gucken kann, ich glaube, das wird ein bisschen anders laufen. Mindestens ein bisschen anders. Ich erlebe immer mehr Gemeinden, die sich trennen. Die sagen so, so können wir nicht beieinander bleiben. Ich so, okay. Dieses Scheidungsding, was wir aus den Eden erleben, übernehmen wir irgendwie auch für unsere Kirchen. Es ist doch viel leichter, sich zu trennen, oder? Das geht nicht mehr so zwischen uns. Ach ja. Okay. Die erste Kirche war nicht perfekt. Aber sie hat es irgendwie geschafft, Spannung auszuhalten. Oder sich mindestens im Segen gehen lassen. Woran sehe ich noch, dass wir ein bisschen verlernt haben, ganz nah zu sein? Ich erlebe es daran, dass wenn man ehrlich ist, irgendwie auffällt. Oder Menschen überrascht sind, wenn irgendwelche Leiterinnen und Leiter fallen. Und da sieht man so, das hätte ich nicht gedacht. Krass, der hat ein Problem mit Pornografie. Der hat ein Problem mit Geld. Der hat ein Problem mit Macht. Hätte ich nicht gedacht. Ich so, was hättest du denn sonst über den gedacht? Ist doch ein Mensch. Warum bist du so überrascht? Klar, ich hätte mir das ganz bestimmt nicht gewünscht, aber warum bist du so überrascht? Hast du verlernt, anderen Menschen nah zu sein, um auch deren Tiefen zu sehen? Ehrliche Menschen fallen irgendwie auf und sagen so, endlich sagt das mal jemand. Ich denke mir so, aber worüber redest du denn in deinem Hauskreis? Worüber redest du denn in deiner Ehe? In deiner Kleingruppe? ich wünsche mir, dass wir, ich sag mal, wir als C1-Bund wieder zurück zu unseren Wurzeln kommen. Das ist auf einer Seite quasi eine richtig, richtig große Liebe fürs Wort Gottes und auf der anderen Seite eine richtig große Liebe für die Gemeinschaft. Für Menschen wieder so richtig nah an uns dran lassen. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass wir manchmal als Gemeinden so Museen geworden sind. Museen, wo man so am Sonntag hinkommt und dann guckt man sich so an. Ich habe auch heute extra meine schicken Sachen angezogen, extra mein Golfhemd, so, weil ich dachte, das passt richtig gut zur Hitze so. Man zieht sich richtig schick an und dann zeigt man so anderthalb Stunden schaffen wir das ja auf jeden Fall, so mal zu zeigen, wie so ein Christenmensch richtig gut funktioniert. Und dann gehe ich nach Hause und merke so, boah, jetzt bin ich richtig durch. War richtig anstrengend. Manche Gemeinden, muss hier nicht der Fall sein, aber manche Gemeinden werden zu so Museen und zu so Schauspielhäusern. Und irgendwann sind die Menschen dann nicht mehr da. Und man wundert sich so, wo sind die denn jetzt hin? So, es war keiner nah an ihnen dran. Sind einfach weg. Eine echte Nähe, Nähe, die uns unsere gegenseitigen Wunder zeigt. Nähe, die uns zeigt, was wir gerade mit Jesus erleben und wir gemeinsam nicht anders können, als Lobpreis zu machen, weil wir sagen, boah, Jesus, wir danken dir. Boah, Jesus, wir danken dir. Ey. Oi, oi, oi. Das, was du hier gerade machst, boah, Jesus, das kannst nur du machen. Boah, lass uns gemeinsam Lobpreis machen. Und Nähe, die uns auch unsere Wunden zeigt. Wo man sagt, so, boah, mal hier wurde ich richtig verletzt, das tut immer noch weh. Wo haben wir diese Gemeinschaften? Ich glaube, erste Kirche, die Kirche aus Apostelgeschichte 2, die nicht nur kulturell war darauf ausgelegt, sich richtig nah zu sein. Sie war gottesfürchtig. Sie wusste, wen sie mit Gott an ihrer Seite hat. Und sie war geisterfüllt, weil sie wussten, ohne Heiligen Geist geht das ja sowieso nicht. Jesus hat ja gesagt, es kommt ja jetzt jemand. Die waren so richtig heiß auf den. Sie dachten, ja, irgendwie muss es ja weitergehen. Und dann kam halt der Heilige Geist. Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde, ich wünsche euch als Gemeinde, dass wir gemeinsam von der ersten Gemeinde lernen. Da, wo es was zu lernen gibt. Und da, wo wir sehen, boah, da sind wir richtig ähnlich, dass wir das feiern können. In aller Demut und in aller Freude, dass wir Jesus dafür danken dürfen, was er gerade Gutes bei uns tut. Boah, ist das schön. Und wie gesagt, da zu lernen, wo es was zu lernen gibt. Und genau dafür möchte ich beten. Jesus, wir danken dir für die erste Gemeinde. Wir danken dir für ihr Vorbild. Wir danken dir, dass wir in der Bibel von ihr lesen dürfen und von ihr lernen dürfen. Schenk uns Weisheit, herauszubekommen, was können wir von ihr lernen. Lass uns Gemeinde sein, lass uns Gemeinschaft sein, die lebendig ist. Die sich bewegt durch deinen Geist, ganz nah an deinem Herzen und ganz nah beieinander. Amen.